Vis-à-vis.
Thomas Spinrad, sind Sie ein mutiger Mensch?
Das ist jetzt aber eine große Frage zum Einstieg. Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall mutige Seiten an mir und die kommen manchmal raus. Aber ich glaube, es gibt auch Seiten an mir, die manchmal Angst und Sorge haben. Also ich glaube, es ist ja oft eine Mischung von vielem.
Sie waren ja Anfang 2022 einer der über 100 Menschen, die sich öffentlich geoutet haben. Sie sind Mitte 20, katholisch sozialisiert, waren damals in der Jugendarbeit aktiv. Mhm. Wie viel Mut brauchten Sie denn für diesen Schritt, an die Öffentlichkeit zu gehen?
Ich glaube, dieser letzte Coming-out-Schritt, vielleicht an die große Öffentlichkeit zu gehen, hat dann gar nicht mehr so viel Mut gebraucht, weil ich schon in den Jahren zuvor damit begonnen hatte, einfach in diesem katholischen Umfeld sehr viel offener umzugehen und auch schon mich im queer-katholischen und im queer-interreligiösen Aktivismus bewegt habe. Und ich glaube, die kleineren und aber viel wichtigeren Schritte dahin, die haben mir mehr Mut abverlangt und dann war das fast ein konsequenter letzter Schritt, auch Teil dieser großen Kampagne zu werden.
Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man es face-to-face erzählt oder ob man dann wirklich mit Bild und Ton in der Mediathek im Digitalen auch auftaucht und in dem Film.
Das stimmt, das merkt man dann auch an den vielen, vielen, vielen Reaktionen, die dann gekommen sind. Ich glaube, mir ist das fast erst in den Tagen und Wochen danach bewusst geworden, was für eine große Öffentlichkeit wir wirklich durch den Film und die Kampagne, die ja noch mehr ist als der Film, erreichen konnten. Das wird einem dann manchmal gar nicht bewusst, wenn man alleine vor der Kamera sitzt, einige Monate vorher, wenn es dann aufgezeichnet wird.
Welche Reaktionen haben Sie denn so ganz persönlich bekommen?
Sehr viel positive Reaktionen. Es haben sich zum Beispiel viele Leute auch aus meinem schulischen Umfeld gemeldet, mit denen ich bis dahin dann auch wirklich 6, 7 Jahre gar keinen Kontakt mehr hatte und die dann extra meine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ausfindig gemacht haben, um mir zu schreiben. Und das war schön, weil viele mir gesagt haben, du gibst auch meiner Erfahrung eine Stimme. Und ich glaube, das war total bestärkend zu wissen, so ich mache das nicht alleine für mich, diese Kampagne, sondern ich gebe durch meine Geschichte in Kombination mit den ganz vielfältigen Geschichten, die wir zeigen konnten, noch viel mehr Geschichten, die dahinterstehen und die nicht erzählt werden, eine Stimme und damit auch Erfahrung von als queere Person in einem katholischen Umfeld sozialisiert zu werden, auch eine öffentliche Sichtbarkeit und eine Debatte, die es einfach zu lange nicht gegeben hat in Deutschland. Deswegen war das total schön und sehr berührend, das von vielen Leuten zu hören.
Gab es denn auch negative Reaktionen? Weil es ist ja auch für viele in den Gemeinden ja schon immer noch ein bisschen komisch, sag ich mal.
Direkt ganz persönlich auf mich gab es keine groß negativen Reaktionen. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sich manche Leute auch nicht trauen, das persönlich zu sagen. Und ich dann eher schon mal über Ecken erfahren habe, dass Leute auch skeptisch waren oder Fragen hatten. Ich glaube, und das ist ja auch, glaube ich, Teil meiner Erfahrung, dass ich dann am Ende doch in einem für katholische Verhältnisse relativ liberalen Umfeld groß geworden bin und viele meiner Sorgen, ob Queerness dort einen Platz haben kann, gar nicht in der Größe berechtigt waren, wie ich sie mir gemacht habe. Aber genau, das ist ja die sehr persönliche Ebene. Und auf einer größeren institutionellen Ebene haben wir als Kampagne schon auch Gegenwind, Ablehnung, organisierten Hass aus rechtskatholischen Kreisen bekommen. Aber das sind Dinge, die mich dann weniger persönlich konfrontiert haben. Genau, aber die auch Teil dieser Erfahrung waren in den Wochen und Monaten danach. Ja.
Sind denn vielleicht auch Gespräche in Gang gekommen? Also, dass Leute wirklich sich jetzt auch getraut haben, auf sie zuzugehen und Fragen zu stellen, die sie sich vielleicht so nicht getraut hätten, wenn sie nicht so eben plötzlich eine öffentliche Person geworden wären?
Ich glaube, auf zwei Ebenen auf jeden Fall. Einerseits gab es schon Menschen, das schließt an das, was ich vorher gesagt habe, dass mir Leute gesagt haben, so, du hast auch meiner Erfahrung eine Stimme gegeben und einige Leute auch das Bedürfnis hatten, ihre Geschichte nochmal mir zu erzählen und das war total berührend. Es gab aber auch Gespräche, dass sich beispielsweise eine ehemalige Religionslehrerin von mir bei mir gemeldet hat und ja einfach nochmal besser verstehen wollte, welchen Blick ich auf die Erfahrung in meiner Schulzeit an einer katholischen Schule gemacht habe und da sie auch mutig genug war, kritische oder skeptische Nachfragen nochmal zu stellen, um das für sich besser greifen zu können. Also in die beiden Richtungen ging das.
War es für Sie einfacher, sich zu outen oder an die Öffentlichkeit zu gehen, weil Sie sind ja Mitte 20 sind jung, da ist es eigentlich viel üblicher auch oder viel, ich sag's mal so, normaler eigentlich, dass die Vielfalt größer ist als nur Mann und Frau. Es waren ja auch viele Ältere dabei. War das für die schwerer?
Ich glaube, das ist am Ende natürlich eine ganz persönliche Frage, auch eine Frage von, wie wohl fühle ich mich, so öffentlich dazustehen mit meiner Geschichte. Das bedeutet natürlich dann auch am Ende viel Lebenszeit, die alle in dieser Kampagne eingesetzt haben, Gespräche zu führen, sich zu erklären. Und das ist auch nicht, auch wenn dieser Schritt befreiend sein kann, kollektiv, nicht immer einfach, weil viele schmerzhafte Erfahrungen dann auch gerade nochmal neu hochgekommen sind, auch wenn die teilweise schon verarbeitet waren. Also ich glaube, das macht es für keine Person vollkommen leicht. Ich weiß nicht, ob es eine Altersfrage ist. Ich denke, ich hatte als eine Person, die ehrenamtlich in diesem Kontext unterwegs ist, zumindest die Freiheit zu wissen, dieser Schritt wird für mich keine finanziell existenziellen Konsequenzen haben können. Und das ist schon eine Dimension, die man auf keinen Fall unterschätzen darf. Und das war letztendlich auch ein Grund, warum ich gesagt habe, für mich ist das total wichtig, Teil dieser Kampagne zu sein, weil ich habe eben eine größere Freiheit als andere und deswegen fühle ich für mich auch eine größere Verantwortung, dessen zu sein und damit auch für Leute sprechen zu können, die aus verschiedenen verständlichen Gründen diesen Schritt für sich noch zu groß empfunden haben. Ja, und es dann aber ja auch schön war zu sehen, ich meine, diese Kampagne hat inzwischen über 500 Mitglieder, also auch dadurch haben wir dann auch Menschen wieder neuen Mut geben können, auch trotz vielleicht größerer existenziellerer Sorgen durch eben den Beruf und die Anstellung bei der katholischen Kirche trotzdem Teil zu sein.
Es ist ja für viele vielleicht auch die Überraschung, es gab ja keine Konsequenzen am Ende. Es hat ja keiner seinen Job verloren. Es gab andere Konsequenzen, dass Leute sich entschieden haben, vielleicht selber den Job nicht mehr machen zu wollen. War das dann doch so ein bisschen eine Überraschung am Ende? Weil viele hatten ja wirklich richtig existenzielle Angst, dass ihnen was passiert.
Also ich glaube, was uns geholfen hat, war in gewisser Weise eine Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil für mich ist diese Frage von, wie kann queere Vielfalt gelebt werden, ist ja mehr als eine rein katholische Frage. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, die wir uns stellen müssen. Und wir brauchen auch eine gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit darauf, wie die katholische Kirche in diesem Feld agiert. Und durch diese große Kampagne die Öffentlichkeit zu haben, hat wahrscheinlich schon einen gewissen Schutz geboten, weil für Verantwortungsträger sicherlich die Gefahr bestanden hätte, auf sehr viel öffentlichen Gegenwind zu stoßen, wenn jetzt personelle Konsequenzen gezogen worden wären. Also ich würde mich darauf nicht ausruhen wollen, auf dieser Beobachtung, weil ich schon den Eindruck habe, auch jetzt haben wir natürlich graduelle Verbesserungen im kirchlichen Arbeitsrecht und trotzdem bleibt auch mit dem neuen Arbeitsrecht immer noch vieles in der Grauzone, vieles unklar, vieles dann doch auch nur eine persönliche Entscheidung, also im Sinne von, okay, ihr, die ihr jetzt bei der Kampagne wart, euch geben wir keine Konsequenzen, das heißt aber noch nichts Grundsätzliches für alle Menschen bei der katholischen Kirche. Und solange es diese Möglichkeit gibt, dass es eben letztendlich ein autoritäres Willkürsystem ist, in dem einzelne Bischöfe mit großer Macht darüber entscheiden können, möchte ich mich gar nicht darauf ausruhen, dass bisher die Personen, die sich im Rahmen der Kampagne geoutet haben, keine personellen Konsequenzen erfahren haben.
Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts heißt jetzt, dass die sexuelle Orientierung oder die private Lebensführung keine Rolle mehr spielen dürfen, kein Kündigungsgrund mehr sein müssen. Sie haben es ja gesagt, das ist ja längst noch nicht alles gut. Zu Gast im Vis-à-vis Thomas Spinnrad, einer von 100 Menschen, die sich vor über einem Jahr in dem Film Wie Gott uns schuf, Coming Out in der katholischen Kirche, geoutet haben. Jetzt gibt es Teil 2. Wo Sie auch wieder einer der Protagonisten sind. Die Frage ist ja auch, was hat sich denn für Sie persönlich in diesem guten Jahr verändert, seit dem ersten Film auch?
Ja, ich meine, in einem Jahr passiert, gerade wenn man vielleicht noch Mitte, Ende 20 ist, sowieso ganz viel und manches davon hängt mit der Kampagne zusammen und anderes nicht. Ich habe mich tatsächlich nach 10 Monaten nach der Kampagne entschieden, aus der katholischen Kirche auszutreten. Zunächst einmal, weil ich gemerkt habe, dass es mir schwerfällt, die volle Verantwortung zu tragen, die es für mich bedeutet hätte, kirchenrechtlich und steuerrechtlich Teil dieser Kirche zu sein. Und ich nicht verantworten wollte, dass das Geld, was ich an Kirchensteuer einzahle, in einem autoritären System auch an queerfeindliche, rechtsradikal-katholische Kreise verteilt werden kann. Und das gleichzeitig aber auch eine ganz schmerzhafte Entscheidung war, weil ich nicht zuletzt durch die Kampagne ja ganz viele Menschen auch in meinem ganz nahen Umfeld kenne und schätze, die eine total wertvolle Arbeit leisten, die auch durch Kirchensteuermittel finanziert wird. Aber ich tatsächlich an einen Punkt gekommen bin, wo ich skeptisch geworden bin, ob wir es schaffen, das große, autoritäre und am Ende halt strukturell menschenfeindliche und strukturell queerfeindliche Machtsystem der katholischen Kirche in absehbarer Zeit zu brechen. Und solange es dieses Machtsystem gibt, helfen uns meiner Meinung nach graduelle Verbesserungen wie jetzt im Arbeitsrecht auch nur sehr bedingt. Und für mich war es dann der konsequente Schritt zu sagen, ich möchte nicht offiziell Teil dieses Systems sein. Ich möchte aber trotzdem Teil einer gesellschaftlichen Bewegung sein, die sich für eine queerfreundliche Gesellschaft einsetzt. Und das bedeutet in Deutschland, wir müssen uns mit der Rolle der katholischen Kirche auseinandersetzen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass viele Menschen in dieser Gesellschaft katholisch oder evangelisch sozialisiert worden sind und das viel mit ihnen macht, auch wenn sie heute vielleicht nicht mehr Teil der großen Kirchen sind. Und eine Forderung, die von uns ja bisher noch gar nicht erfüllt wurde. Wir brauchen meines Erachtens eine gesellschaftliche Aufarbeitung des Leides und der Gewalt, die von der katholischen Kirche an queeren Menschen verübt wurde und bis heute verübt wird. Das ist eine Aufgabe, das wird die katholische Kirche alleine nicht leisten können. Das sehen wir ja daran, wie sie kläglich daran scheitert, sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen aufzuarbeiten. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche und politische Aufgabe, die wir brauchen. Und da brauchen wir eben breite Bündnisse. Und ich möchte mit meiner Geschichte und meiner Erfahrung weiterhin Teil dieses Bündnisses sein. Und deswegen bin ich auch Teil von Out in Church und auch Teil des Vereins Out in Church, den wir gegründet haben. Genau.
Aber es ist ja schon immer eine Debatte, verändere ich ein System von innen heraus oder versuche ich es von außen zu verändern? Und das Phänomen bei Out in Church ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich keine Bewegung gegen die Kirche, sondern in der Kirche, weil man die Kirche verändern will. Gibt es da auch dann Leute, die dann sagen, naja, aber du gehst jetzt raus, du machst es dir jetzt einfach?
Also auf einer persönlichen Ebene habe ich sehr viel Verständnis und auch hohen Respekt für die Entscheidung bekommen.
Warum bist du noch drin? Ist ja auch immer eine Frage.
Genau, das ist eine Frage, die ich ja ganz, ganz oft gestellt bekommen habe, auch von JournalistInnen im Rahmen der Kampagne. Am Ende brauchen wir ja immer beides. Und für mich ist es ja erstmal jetzt der Schritt gewesen zu sein, okay, ich möchte jetzt nicht, so wie wir es halt in Deutschland organisieren, steuerrechtlich Teil dieser Kirche sein, weil ich auch dieses System grundsätzlich nicht unterstützen möchte, weil es unabhängig von den problematischen Zügen in der katholischen Kirche und den Machtstrukturen, die es aufrechterhält, auch dafür sorgt, dass wir weiterhin eine Dominanz des Christentums in unserer Gesellschaft haben, die ich auch eigentlich überwinden möchte, weil für mich eine plurale Gesellschaft auch eine interreligiöse Pluralität bedeutet und die wird auch behindert durch viele Privilegien, die die katholische Kirche besitzt in dieser Gesellschaft. Gleichzeitig, glaube ich, sehen aber viele Menschen in der Kampagne, dass ich ja weiterhin Teil bin. Und ich finde, dass wir auch mutig sein müssen, ein weiteres Religionsverständnis zu haben, als jetzt die reine Kirchenzugehörigkeit in dem steuerrechtlichen Sinne. Und ich verstehe mich auch aufgrund meiner Sozialisation und meiner Lebensüberzeugung auch weiterhin als eine christlich geprägte Person und handle ganz stark daraus und fühle mich sehr verbunden mit vielen Leuten, die in dieser Kirche aktiv sind und die von innen heraus was ändern. Und das ist auch total wichtig, wie Sie das schon treffend gesagt haben.
Wenn ich mir vorstelle, Sie sind ja wirklich so richtig katholisch groß geworden. Mhm. Elternhaus, Ministrant, ehrenamtliches Engagement, mhm. Kolping-Jugend waren Sie ganz aktiv.
Ich bin auch immer noch Mitglied der Kolping-Jugend.
Also das heißt, das geht dann schon noch weiter, so ein bisschen auch das Ehrenamt in Verbindung, oder haben Sie das komplett abgeschnitten?
Also dadurch, dass ich jetzt ja in Berlin lebe und nicht mehr in Köln, wo ich in der Kolping-Jugend aktiv war oder in der Nähe von Köln, bin ich gerade vor allen Dingen eher in einem interreligiösen Aktivismus aktiv und damit erstmal nur unterstützendes Mitglied der Kolping-Jugend, ohne eigene Projekte zu machen. Da habe ich jetzt vor knapp 2 Jahren das letzte größere Projekt, was ich geleitet habe, beendet. Grundsätzlich ist es ja so, dass die katholischen Verbände zum Glück eine sehr große Offenheit und Unabhängigkeit haben, durch ihre Vereinsstruktur und Vorstandsstruktur ja eigenmächtig darüber zu entscheiden, wer Mitglied sein darf und wer nicht.
Sie sind ja von Haus aus Politikwissenschaftler und Transformationsforscher. Mhm. Transformation ist ja letztlich eigentlich auch das, was die katholische Kirche bräuchte eigentlich, um möglicherweise auch eine Zukunft zu haben. Meinen Sie, dass das gelingen wird? dass Kirche sich wirklich so verändert, dass sie, ja, ich sag mal, vielleicht wieder eine Zukunft hat, oder dass man sagen kann, nee, da bin ich wieder gern Mitglied in dieser Kirche, oder ist das so ein starrer Verein, dass da eigentlich gar keine Chance mehr besteht?
Ich würde nicht sagen, dass keine Chance mehr besteht, wenngleich ich durchaus auch jetzt nicht völlig optimistisch bin. Aber es gibt ganz klare Hebel, an denen wir ansetzen können, mit denen Kirche schon verändert wurde und auch weiter verändert werden kann. Und es lohnt sich meines Erachtens, da sich auch weiter einzusetzen, weil Kirche schon auch in einigen Bereichen gute Angebote in dieser Gesellschaft schaffen kann, weil sie zum Beispiel Jugendlichen im besten Falle durch Jugendarbeit wirklich Räume geben kann, in denen sie sich frei entfalten können, sich auch mit existenziellen Fragen auseinandersetzen dürfen. Und ich glaube, das sind durchaus Angebote, die weiterhin attraktiv bleiben können, die aber natürlich gerade in einem sehr schwierigen Machtsystem eingebunden sind. Und ich glaube, da braucht man dann eben unterschiedliche Strategien, und die verfolgen wir mit Out in Church auch. Also es geht einerseits darum, im Kleinen einfach die Form von Kirche zu leben, die Menschen sich wünschen. Es gibt ja zum Beispiel in Berlin auch Initiativen einer synodalen Kirche, oder es gibt Gruppen von Menschen, die ökumenisch oder auch interreligiös zu queer-feministischen Andachten einladen, und das sind Orte, die ja weiterhin attraktiv sind, wo Menschen hinkommen. Und ich glaube, das sind Dinge, die können gelebt werden, entweder innerhalb oder außerhalb des Systems oder irgendwo dazwischen. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch immer wieder Strategien, mit dem Machtsystem zu brechen und der Macht Einhalt zu gebieten. Und das ist aber natürlich ein herausfordernder Weg, weil er auf organisierten Widerstand auf ganz vielen Ebenen fährt und es leider auch gar nicht mal so viele, aber eben einen kleinen, gut organisierten, machtvollen Kreis in der katholischen Kirche in Deutschland gibt, die gerne an einem eher fundamentalistisch autoritär geprägtem Religionsverständnis festhalten wollen und anderen Menschen vorschreiben möchten, was richtig katholisch ist und was nicht. Und das ist eigentlich total schade, weil Christentum könnte da ganz viel Vielfalt ermöglichen, wenn wir wirklich die befreiende Botschaft verstehen, die Christentum bedeuten kann.
Brauchst vielleicht auch so eine Art Graswurzelbewegung von unten, weil wenn ich mir diesen synodalen Weg angucke, die letzte Versammlung, das sind ja wenig Bischöfe, die aber so derartig das Geschehen bestimmen, und dann auch, wenn wir gerade bei ihrem Thema nochmal gucken, queer sein, Vielfalt, und dann stellen die sich dahin und sagen, nein, Gott hat Mann und Frau geschaffen und mehr gibt's nicht, und ich habe noch nie mit einem queeren Menschen zu tun gehabt, dann denke ich dann manchmal auch, Leute, ihr habt den Knall auch nicht gehört, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn da so viele Mitglieder weglaufen. Sehen Sie denn da eine Veränderungsmöglichkeit, oder gibt es am Ende nur eine biologische Lösung, wenn die älteren Herren dann wechseln?
Naja, reaktionäre Bewegungen wie Maria 1.0 sind auch von sehr jungen Menschen getrieben. Der synodale Weg hat ja bei allen Schwierigkeiten gezeigt, dass es zumindest in der Breite der katholischen Kirche immer noch ganz viele Menschen gibt, die den Wandel möchten. Und dass dieser Wandel jetzt nicht so radikal und überzeugend ausgefallen ist, wie ihn sich wahrscheinlich viele noch gewünscht haben, liegt eben daran, wie Sie das gesagt haben, dass es da eine Machtelite an Bischöfen gibt, die das verhindert, so gut sie es irgendwie hinkriegen. Aber das zeigt ja noch, es gibt viele Menschen, die sich, glaube ich, weiterhin zusammentun müssen und einfach Kirche so leben, wie sie es tun. Und da müssen wir mutig bleiben und dürfen keine Konsequenzen fürchten, auch wenn das immer wieder bedeutet wird, reaktionären Widerstand zu kriegen. Das ist Teil jeder Befreiungsbewegung, dass man sich leider mit Hass und Widerstand auseinandersetzen muss. Aber ja, es hält uns ja niemand davon ab, einfach Christentum, Religiosität so zu feiern, zu leben, zu gestalten, wie wir das möchten. Und ich glaube, wir müssen da einfach noch viel mutiger sein, das einfach zu tun.
Thomas Spinrad, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und die Zeit, die Sie sich genommen hatten. Vielen Dank.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.